Abschnitt 13.2 Motivationale Grundlagen der Emotionsregulation. Weshalb regulieren wir Emotionen? Weshalb verspüren wir manchmal das Bedürfnis, auf unsere Emotionen und deren Ausdruck Einfluss zu nehmen und sie zu verändern? In vorangegangenen Kapiteln wurde des Öfteren der evolutionäre Nutzen von Emotionen hervorgehoben. Weshalb lassen wir dann unseren Emotionen nicht immer freien Lauf? Die eingangs beschriebenen Beispiele lassen die Antwort auf die Frage, weshalb Emotionen reguliert werden, zumindest erahnen. In diesem Abschnitt widmen wir uns einer systematischen Beantwortung der Frage. Es ist nachvollziehbar, dass wir häufig aus rein hedonistischen Beweggründen negative affektive Zustände vermeiden oder beseitigen und positive aufrechterhalten oder herbeiführen wollen, intraindividuelle Ebene. Die angeführten Beispiele verdeutlichen aber darüber hinaus, dass Ausdruck und Regulation von Emotionen oft in einem sozialen Rahmen stattfinden, interindividuelle Ebene. Fischer et al. Betonen, dass in der sozialen Interaktion Emotionsregulation oft dem Zweck dient, soziale Ziele zu verfolgen, wobei prinzipiell drei Motivtypen zu unterscheiden sind. Erstens geht es oft um die Steuerung des Eindrucks, den andere von uns haben, Impression Management. Impression Management wird eingesetzt, da infolge eines unangemessenen Emotionsausdrucks leicht ein negativer Eindruck bei dem Interaktionspartner erweckt werden könnte. So könnten wir unsere Angst vor Spinnen überspielen, weil wir vor unserer Freundin nicht albern und irrational erscheinen möchten. Zweitens kann die Emotionsregulation prosozial motiviert sein und auf unserem Bedürfnis beruhen, anderen Menschen nicht schaden, sondern sie beschützen und zufriedenstellen zu wollen. Wie oft haben Sie schon Ihre Eltern freudig angelächelt, um die Enttäuschung über ein Geburtstagsgeschenk zu verbergen und die Schenkenden nicht zu verletzen? Drittens können wir mit der Regulation von Emotionen Einfluss auf das Verhalten anderer ausüben. So ist beispielsweise so manches Weinen darauf ausgerichtet, Trost und Aufmerksamkeit zu bekommen. Neben diesen geschilderten Beweggründen, Emotionen zu regulieren, gibt es wichtige Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit der Emotionsregulationsprozess angestoßen wird. Zum einen müssen wir eine Diskrepanz zwischen den erlebten oder antizipierten Emotionen und unseren Vorstellungen davon, was in der entsprechenden Situation eine angemessene emotionale Reaktion wäre, im Einklang mit sozialer Norm, wahrnehmen. Diese Diskrepanzwahrnehmung hängt im hohen Maße von unserem Emotionswissen ab. Individuen, die ein umfangreiches und differenziertes Wissen über Emotionen haben, diese gut erkennen und voneinander unterscheiden können, sowie soziale Effekte des Emotionsausdrucks antizipieren können, regulieren mit größerer Wahrscheinlichkeit ihre Emotionen. Schließlich muss die Person eine Repräsentation davon haben, welche Emotion sie wahrscheinlich in einer Situation erleben wird und welche Folgen der Ausdruck dieser Emotion in einem spezifischen sozialen Kontext für sie und ihre Interaktionspartner haben wird. Stellen Sie sich vor, Ihre Freundin bittet Sie, Ihrem Kind die Windel zu wechseln. Spätestens beim strengen Geruch, der Ihnen entgegenschlägt, merken Sie, wie sehr Sie sich davor ekeln. Gleichzeitig aber wissen Sie, wie die meisten Menschen, dass es nicht ratsam wäre, den Ekel offen zu zeigen, da Ihre Freundin höchstwahrscheinlich beleidigt sein könnte, dass Ihr über alles geliebte Kind eine solche negative Emotion bei Ihnen hervorruft. Aufgrund dieses Wissens werden Sie versuchen, Ihren Ekel zu überwinden und die Situation in einer humorvollen Weise zu meistern. Zum anderen setzt Emotionsregulation ebenfalls die Kenntnis von herrschenden sozialen Normen voraus. Das sind Regeln darüber, was und wie wir in bestimmten sozialen Kontexten fühlen sollen und wie wir es zum Ausdruck bringen sollen. Solche Überzeugungssysteme steuern unser Verhalten und sind Ausdruck der gemeinsamen Erwartungen von Gruppenmitgliedern zu typischen oder erwünschten Aktivitäten. Beschaffenheit einer Norm kann von einer Reihe von Faktoren, die den sozialen Kontext prägen, abhängen: Zeitgeist, Kultur, soziale Rolle etc. Je nachdem, wie der soziale Kontext, in dem wir agieren, variiert, kommen verschiedene Normen zum Tragen. So werden wir beispielsweise im kommenden Abschnitt sehen, dass bei der Arbeit andere Regeln unser Emotionsverhalten bestimmen, als das der Fall im privaten Kontext, also in der Familie oder im Freundeskreis wäre. Im Folgenden werden kulturelle, geschlechts- und arbeitsbezogene Normen, die Emotionsregulationsprozessen zugrunde liegen können, dargestellt. Unterabschnitt 13.2.1 Der Einfluss von kulturspezifischen Normen auf die Emotionsregulation. Individualistische und kollektivistische Kulturen unterscheiden sich darin, wie das eigene Selbst in der Beziehung zu seiner sozialen Umwelt definiert wird. Individualistische Gesellschaften, wie unsere westliche Gesellschaft, betonen viel eher die Unabhängigkeit des Einzelnen, seine Leistungen und persönlichen Ziele, während in kollektivistischen Kulturen die Identität des Einzelnen entscheidend durch die Beziehung zur eigenen sozialen Gruppe geprägt wird. Daraus resultieren auch unterschiedliche emotionale Normen. Die in einer kollektivistischen Kultur vorherrschende Norm, Harmonie und Verträglichkeit zu fördern, führt zu Unterdrückung solcher Gefühle wie Ärger, Verachtung oder Stolz, da sie das Potenzial haben, in sozialen Beziehungen Spannungen und Entfremdung zu erzeugen. Andererseits wird der Ausdruck von Gefühlen wie Schuld, Scham oder Freundlichkeit verstärkt, da so die gegenseitige Abhängigkeit in der Gesellschaft zum Ausdruck kommt. In individualistischen Kulturen kommt es zu einer Umkehrung des geschilderten Normenmusters. Gefühle, die Authentizität, Einzigartigkeit und Unabhängigkeit signalisieren, werden bevorzugt zum Ausdruck gebracht, während Gefühle wie Scham eher als ein Aufdecken eigener Schwächen gesehen werden und somit eher nicht gezeigt werden. Selbstverständlich heißt das nicht, dass alle Angehörigen einer individualistischen oder einer kollektivistischen Kultur gleich stark für die geschilderten Normen empfänglich sind. Innerhalb der kollektivistischen Kultur kann es zum Beispiel auch große Unterschiede hinsichtlich der Ausprägung des Gruppenzugehörigkeitsgefühls und der damit einhergehenden Konsequenzen für die vorherrschenden Emotionsnormen geben. Im Durchschnitt aber lassen sich die Unterschiede zwischen der individualistischen und kollektivistischen Kultur nicht vernachlässigen. Unterabschnitt 13.2.2: Der Einfluss von geschlechtsspezifischen Normen auf die Emotionsregulation. Es gilt als empirisch gesichert, dass die oft diskutierten Geschlechterunterschiede in Bezug auf Emotionserleben und Ausdruck auf geschlechtsspezifische Normen zurückzuführen sind. Man nimmt an, dass diese Normen mit den sozialen Identitäten und Rollen der Geschlechter im Zusammenhang stehen. So ist zum Beispiel eine ausgeprägte Emotionalität funktional für die Frauen als Trägerinnen der fürsorglichen, auf Beziehungserhalt ausgerichteten Rolle. Diese traditionelle Rolle erlaubt Frauen und verstärkt sie darin, mehr positive und sogenannte machtlose Emotionen wie etwa Scham, Schuld oder Trauer zum Ausdruck zu bringen. Ein solches Verhalten ist gleichzeitig mit der typischen traditionellen Männerrolle unvereinbar, da von Männern erwartet wird, dass sie ihre Gefühle unterdrücken und rational handeln. Würde ein Mann ein solches Emotionsverhalten an den Tag legen, würde dies als ein Zeichen der Schwäche gewertet und entsprechend sanktioniert werden. Mit der gesellschaftlich festgelegten sozialen Rolle des Mannes korrespondiert dagegen viel eher der Ausdruck von machtbezogenen Emotionen wie Ärger, Wut und Verachtung. Folglich werden Frauen eher machtbezogene und Männer eher machtlose Emotionen unterdrücken oder abschwächen. Fischer et al. Stellen aber auch fest, dass in unserer Gesellschaft zunehmend großer Wert darauf gelegt wird, emotional authentisch zu sein und in sozialen Interaktionen seinen wahren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Diese aufkommende Emotionalisierung der westlichen Gesellschaft habe eine Abschwächung der geltenden geschlechtsspezifischen Normen zur Folge. Unterabschnitt 13.2.3: Der Einfluss von arbeitsbezogenen Normen auf die Emotionsregulation. In vielen Berufen existieren klare Emotionsnormen, deren Erfüllung unmittelbar mit erfolgreicher Berufsausübung verknüpft ist. Grundsätzlich können hier Darstellungsregeln, die sich auf den Emotionsausdruck beziehen, von Gefühlsregeln, die das Erleben von Emotionen betreffen, unterschieden werden. Beschäftigte im Dienstleistungsgewerbe, wie etwa Flugbegleiterinnen, werden gezielt darin trainiert, dem Kunden, sei er auch noch so unfreundlich und unangenehm im Auftreten, stets mit einem Lächeln zu begegnen und aufkommende negative Gefühle zu unterdrücken oder ihnen keinen Ausdruck zu verleihen. Aber auch gegensätzliche Muster der Emotionsregulation sind manchmal gefordert. So werden Polizisten oder Gefängniswärter angehalten, weniger positive Emotionen zu zeigen und sich eher in einem Ärger ausdrückenden Verhalten zu üben. Emotionsregulation ist in den geschilderten Arbeitswelten als eine mehr oder weniger implizite Arbeitsanforderung zu sehen. Im Falle des Scheiterns ist mit negativen Konsequenzen in der Form zu rechnen, dass die Beförderung gefährdet ist oder der Arbeitsvertrag nicht verlängert oder gar gekündigt wird. Hochschild prägte im Zusammenhang mit der Emotionsregulation im Arbeitskontext den Begriff der Emotionsarbeit. Gefühle werden willentlich herbeigeführt oder unterdrückt, um ein äußeres Erscheinungsbild zu schaffen, das wiederum eine bestimmte Auswirkung auf das Gegenüber haben soll, zum Beispiel Kundenzufriedenheit. Sie identifizierte zwei Strategien, mit deren Hilfe Arbeitende die erforderliche Emotionsnorm erfüllen können: Surface Acting und Deep Acting. Beim Surface Acting wird lediglich der Emotionsausdruck unterdrückt, während das subjektive Erleben der Emotion unverändert bleibt. Die Verkäuferin würde also lächeln, während sie sich jedoch über die unfreundliche Anmerkung des Kunden durchaus ärgern würde. Angenommen, die Verkäuferin würde sich in der gleichen Situation aber erst gar nicht oder weniger ärgern, weil sie zum Beispiel die Situation als einen alltäglichen Aspekt ihrer Arbeit bewertet und sich sagt, dass unfreundliche Kunden nun mal zum Job dazugehören und ihr Ärger sinnlos wäre. In diesem Fall würde man vom Deep Acting sprechen. Diese Regulationsstrategie setzt früh im Emotionsentstehungsprozess ein und wirkt sich direkt auf das subjektive Erleben aus, sodass der zeitlich nachgeordnete Ausdruck kongruent mit dem Erleben ist, das heißt Darstellungsregeln mit Gefühlsregeln übereinstimmen. Siehe Unterdrückung und Neubewertung im Modell von Gross. Die Akteure erleben die Emotion in der Situation als kongruent mit dem eigenen Verhalten. Dieser authentisch erlebte Emotionsausdruck hat positive Folgen für das Wohlbefinden von Mitarbeitern.